Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einem weiteren Budget Deck auf Commander Amateur, präsentiert von mir, Matze. Ich benutze männliche Pronomina und heute haben wir uns mal wieder in die klassischen Control-Farben begeben, nach oder zu Azorius, wie auch immer man das sagt. Und meine Idee war es, mit der Initiative-Mechanik aus Battle for Baldur's Gate ein bisschen herumzuspielen. Ich mag die nämlich sehr, sehr gern. Ich habe sie noch nicht in Aktion erlebt. Aber alles, was man bisher gehört hat aus diversen Discord-Servern etc. pp., war doch durchaus sehr angetan. Dementsprechend hatte ich Lust, da mal ein bisschen mit rumzuwerkeln. Ein großes Dankeschön geht natürlich wie immer an die Discord-Helfer. In diesem Fall war das vor allen Dingen Ed Waldemar. Sören hat auch ein, zwei interessante Karten beigetragen. Aber ja, das Deck ist zusammengekommen und es ist, glaube ich, in erster Linie spielbar. Das auf jeden Fall. Es gibt aber so einen Haken. Punkt. Über den spreche ich gleich noch. Aber wie läuft denn das Ganze? Wir spielen Dungeon Delver Rasad in Bashir. Dungeon Delver ist der Background für ein farbloses, ein blaues Commander-Kreaturen, die wir haben, die wir kontrollieren, haben Raumfähigkeiten von Dungeons, die von Verliesen heißt es dann auf Deutsch, ne? Die wir besitzen, werden ein zusätzliches Mal ausgelöst. Wenn wir zum Beispiel ist das Dungeon of the Mad Mage, wo man Scry 1 macht auf dem ersten Level, dann machen wir zweimal Scry 1. So. Rasad in Bashir ist für zwei Farblose, ein weißes, ein Menschmönch 03. Jede Kreatur, die wir kontrollieren, fügt ihren Kampfschaden mit ihrer Widerstandskraft statt ihrer Stärke zu. Und wenn Rasad angreift und wir die Initiative haben, wird die Widerstandskraft jeder Kreatur, die wir kontrollieren, verdoppelt. Dementsprechend war die ursprüngliche Idee, eine Art Dungeon Big Butts Deck zu bauen. Also mit der Initiative oder Venture into the Dungeon generieren wir uns Vorteile und am Ende gewinnen wir im etwas grindigeren Game einfach dadurch, dass wir große Hintern haben, die nur schwer wegzubekommen sind und mit denen wir dann angreifen können. Um jetzt unsere Big Butts-Strategie zu unterstützen, sind in diesem Deck zum Beispiel Angelic Shield, ein weißes, ein blaues, Kreaturen, die wir kontrollieren haben, plus 1, plus 0. Wir können es opfern und eine Kreatur auf unsere Hand zurücknehmen. Wir spielen zum Beispiel auch Sun Titan, einfach weil er immer gut ist, oder meistens. Dementsprechend ist es zum Beispiel eine Karte, die wir mit den Sun Titan immer wieder zurückholen können. Mit Sicherheit lässt sich da irgendeine seltsame Combo aufbauen. Wir spielen Cherix, The Raging Isle. Zwei farblose, blau-blau, hat irgendwelche seltsamen Text drauf. Viel wichtiger ist, es ist eine 017er. Stoneskin kann eine schöne Karte sein für unseren Commander. Zwei farblos, ein weißes Flash, Aura. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 0, plus 10. Was bedeutet, dass wenn wir es auf Rasad legen, bevor sein Trigger losgeht, sollten wir irgendwo durchkommen, ist es auf einmal eine 013, also 013er, das wird verdoppelt, 026er, ist es Commander-Schaden, One-Shot. Coole Idee, wird wahrscheinlich nie funktionieren, aber in der Theorie cool. Damit unsere Möglichkeit steigt, dass es doch funktioniert, spielen wir Tetsuko Umezawa, Fugitive. Ein farblos, ein blaues 1-3. Kreaturen, die wir kontrollieren mit Stärke oder Widerstandskraft 1 oder weniger, können nicht geblockt werden. Und zu guter Letzt haben wir noch Cephalid Facetaker, eine recht neue Karte aus den Commander-Decks von New Capenna. Zwei farblos, ein blaues 1-4, kann nicht geblockt werden. Und am Anfang des Kampfes unseres Zuges können wir den Facetaker zu einer Kopie einer anderen Kreatur machen. Außer es ist halt eine 1-4 und hat diese Kreatur kann nicht geblockt werden. Interessanterweise, es kann irgendeine Kreatur auf dem Spielfeld sein. Ich glaube, die Karte hat Potenzial. Zu guter Letzt High Alert habe ich damals in Standard sehr, sehr gerne gespielt. Und die Karte musste eigentlich rein, weil es mein allererster Draft war, den ich gespielt habe. Damals in ist es Allegiance oder Guilds of Ravnica? Ich glaube, es war Guilds of Ravnica. Bei denen ich 7 Wins auf Arena eingeheimst habe. Da habe ich ein High Alert Deck gespielt, weil ich es zweimal gedraftet habe. Ein farblos, ein weiß, ein blau. Jede Kreatur, die wir kontrollieren, fügt den Schaden mit ihrer Widerstandskraft zu, offensichtlich. Kreaturen, die wir kontrollieren Verteidiger haben, Defender, können einfach angreifen. Das habe ich tatsächlich, ich habe keine Defender reingepackt, glaube ich. Aus dem Grund, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir immer High Alert draußen haben. Und für zwei farblos, ein weiß, ein blaues, können wir eine Kreatur unserer Wahl enttappen. Das sind die Big Butts-Strategien in erster Linie. Wir spielen noch The Council of Four. Drei farblos, ein weiß, ein blau, 0-8er. Immer wenn eine Spielerin ihre zweite Karte pro Zug zieht, dürfen wir eine Karte ziehen. Und immer wenn eine Spielerin den zweiten Spruch in ihren Zug spricht, machen wir einen 2-2 weißen Knight-Kreaturen-Token. Ritter heißt also das, glaube ich, dann. Wir haben insgesamt mit dem Council 14 Arten, Karten zu ziehen. Denn eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn wir nicht an Venture- oder Initiative-Karten kommen, dann macht dieses Deck sehr, sehr, sehr wenig. Das war auch durchaus ein Diskussion-Ding auf dem Discord. Unsere Commander gehen nicht von sich selbst aus in Initiative oder gehen von sich selbst aus in den Dungeon. Das ist eben das große Problem. Deshalb müssten wir da irgendwie hinkommen. Die beste Karte, beziehungsweise die man vielleicht am wenigsten auf dem Schirm hat, ist Thorough Investigation. Zwei farblos, ein weißes. Immer wenn wir angreifen, führen wir Nachforschungen durch. Das heißt, wir machen Clue-Token, den wir für zwei farblose opfern können und eine Karte ziehen. Und immer wenn wir einen Clue-Token opfern, gehen wir in den Dungeon. Oder Venture daneben. Man sollte das nicht unterschätzen. Man muss nur mit einer Kreatur angreifen, um diesen Clue-Token zu bekommen. Und ich habe die Karte in dem allerersten Draft von meinem EDH-Cube gehabt. Und die hat mir das Spiel gewonnen, einfach weil ich so immer wieder durchgrinden konnte. Da sollte man wirklich drauf achten. Ich finde die klasse, gerade eben in Decks, in denen man häufiger mal angreift. Das führt uns dann zu den Karten, die uns noch anders in den Dungeon bringen. Wir spielen Karten wie Fly, ein blaues, so für eine Aura. Die verzauberte Kreatur kann fliegen und wenn sie dem Spieler Kampfschaden zufügt, gehen wir in den Dungeon. Wir spielen Hammer Pasha, Runeseeker, ein farblos, weiß-blau, macht das gleiche wie unser Background, das heißt Raumfähigkeiten werden ein zweites Mal ausgelöst. Nadar, Selfless Paladin, zwei farblos, ein weißes, 3-3 mit Vigilance. Wenn ein Spiel verkommt oder angreift, gehen wir in den Dungeon. Und andere Kreaturen kriegen +1/+1, solange wir einen Dungeon fertig gemacht haben. Midnight Pathlighter finde ich fantastisch. Zwei farblos, ein weiß, ein blau, 2-3. Kreaturen, die wir kontrollieren, können nicht geblockt werden, außer von legendären Kreaturen. Also so ein bisschen Evasion, finde ich immer cool. Und immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren, dem Spieler Kampfschaden zufügen, gehen wir in den Dungeon. Und die beste Karte im Grunde genommen in dieser Kategorie ist Radiant Solar. 5 farblos, ein weißes, 3-6, fliegend Lifelink. Immer wenn dieser Engel oder eine andere Nicht-Token-Kreatur ins Spielfeld kommt, gehen wir in den Dungeon. Wir können für ein weißes Radiant Solar abschmeißen und in den Dungeon gehen und 3 Leben bekommen. Das sind somit die besten Karten. Insgesamt haben wir 9 Arten, um zu venturen. Das ist nicht viel. Das Problem ist aber auch, dass die Farbkombination nicht viel mehr gute Karten hergibt. Es gibt zum Beispiel einen 3-Mana-Counterspell, der was countert und wir gehen in einen Dungeon. Der geht aber nicht auf alles, sondern nur auf Kreaturen und Planeswalker. Und das war mir einfach zu eng. Es gibt zum Beispiel, wenn wir über Big Butts geredet haben, gibt es sehr viele Enchantments, die +0/+1 geben oder +0/+2, solange die Kreaturen nicht getappt sind. Auch da, diese Karten waren mir zu eng für die Strategie. Und dann hätte man das Deck schon noch irgendwie ein bisschen anders aufbauen müssen. Das war es mir am Ende irgendwie nicht wert, gerade weil diese Enchantments auch meistens irgendwie 3 oder 4 Mana kosten. Und das wollte ich nicht ausgeben. Wir haben noch ähnlich wie bei der Venture insgesamt 9 Karten, die uns die Initiative geben. Dabei, oder die damit arbeiten. White Plume Adventurer ist mit Sicherheit die beste Karte. 2 farblos, ein weißes 3-3. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Und am Anfang jedes Upkeeps der GegnerInnen oder eines Gegners dürfen wir eine Kreatur enttappen. Falls wir ihn dann schon fertig gemacht haben, dürfen wir alle Kreaturen enttappen. Ist ein cooler Effekt. Aber selbst das eine Kreatur enttappen kann sehr, sehr mächtig sein. Sollte man nicht unterschätzen. Eine Regelsache, die habe ich nachgeguckt. Wenn ihr in einem anderen Dungeon seid, zum Beispiel Dungeon of the Mage, wenn ihr die Initiative bekommt, ist es im Grunde genommen nichts anderes aus als Venture. Das heißt, ihr geht einen Raum weiter. Aracocras Sneak. 3 farblos, ein blaues, 1-4. Fliegend, wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir Initiative. Einfach. Feywild Caretaker. 4 farblos, ein blaues, 3-4. Wenn ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Und am Anfang unseres Endsteps, falls wir die Initiative haben, machen wir einen 1-1 blauen Fairy Drachen mit fliegend. Und zu guter Letzt auch hier wieder die Rare aus dieser Kategorie, aber auch die beste Karte und coolste Karte eigentlich auch. 5 farblos, ein blaues für den Tomb of Horrors Adventurer, 4-4, Elf Mönch, oder sie, wahrscheinlich eher sie. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Und wenn wir unseren zweiten Spruch in jeder Runde sprechen, wird er kopiert. Und falls wir einen Dungeon abgeschlossen haben, wird dieser Spruch stattdessen 2-mal kopiert. Und wir dürfen neue Ziele dafür aussuchen. Eine Sache, die euch jetzt vielleicht aufgefallen sein könnte. Viele dieser Karten triggern in irgendeiner Form mit ETBs. Die Initiative-Karten fast ausschließlich, wenn es ins Spielfeld kommt, kriegen wir die. Die Venture-Karten auch eigentlich die meisten Zeit. Wir haben zum Beispiel auch noch Cloister Gargoyle. Der hat den gleichen Effekt. Wenn ins Spielfeld kommt, gehen wir in den Dungeon. Dementsprechend spielen wir auch ein paar Flicker-Karten. Sowas wie Ephemerate. Ein weißes Instant. Eine Kreatur, die wir kontrollieren, wird ins Exil geschickt, kommt zurück unter die Kontrolle ihres Besitzers, sofort wieder, hat Rebound, das heißt, er geht sofort ins Exil, wenn wir ihn spielen, und am Anfang unseres Upkeeps, nächsten Upkeeps, wird es automatisch nochmal, oder können wir diese Karte nochmal neu sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Eerie Interlude, 2 farblos, ein weißes, ist ein Instant, dass wir das mit all unseren Kreaturen machen können, beziehungsweise kommen am Anfang des nächsten Endsteps wieder. Das heißt, sollte jemand ein Boardwipe spielen, Eerie Interlude, unsere Kreaturen sind safe. Zumindest unsere Nicht-Token, weil Token kann man nicht flickern. OG, The Exquisite Blade, ist die Legende aus Battle for Baldur's Gate. Hierfür 2 farblos, ein weiß, ein blau, 2-3. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2 Leben und Scryen 2. Und immer wenn wir uns einen zweiten Spruch in jedem Zug sprechen, können wir eine Kreatur, die wir kontrollieren, flickern. Dann spielen wir noch Laesels Acrobatics, 3 farblos, ein weißes. Wir machen den gesamten Spaß. Man schickt alle Non-Token-Kreaturen, die wir kontrollieren, ins Exil und würfeln dann ein D20. Bei 1 bis 9 kommen sie unter unsere Kontrolle wieder ins Spiel zurück. Bei 10 bis 20 kommen sie unter unsere Kontrolle wieder ins Spiel zurück, gehen wieder zurück ins Exil und kommen wieder. Das heißt, sollten wir zum Beispiel 2 Initiative-Kreaturen draußen haben, insgesamt 4-mal, ne? Ja. Es ist spät bei der Aufnahme. Gehen wir 4-mal in die Undercity. Das ist schon ziemlich cool. Und die beste Karte in dieser Kategorie ist der Teleportation Circle. 3 farblos, ein weißes für eine Verzauberung. Am Anfang unseres Endsteps können wir ein Artefakt oder Kreatur, die wir kontrollieren, ins Exil schicken und sie unter unsere Kontrolle zurück ins Spiel bringen. Wichtig hierbei: Das kann man auch mit einem Artefakt machen. Effektiv gesehen kann man damit Mana Rocks enttappen, zum Beispiel. Und ein Sollring oder ein Signet oder sonst was. Wir spielen auch Vox Tome. Ich habe den Namen jetzt wahrscheinlich einfach komplett falsch ausgesprochen. Was uns auch die Initiative gibt. Auf ETB. Das können wir dann eben auch nutzen. Wir brauchen nicht nur die Kreaturen. Und das ist jetzt aber so ein bisschen der Punkt, an dem das Deck vielleicht ein bisschen zwischen 2 Strategien hin und her gerissen ist. Im Endeffekt würde ich euch dazu raten, die Big-Butts-Strategie so ein bisschen rauszuwerfen und mehr auf die Blink-Strategie zu gehen. Denn ich glaube, das ist im Endeffekt mächtiger. Wenn ihr mehr über Big Butts gehen wollt, dann nehmt eher die Blinkkarten raus und packt noch mehr, paar mehr Big Butts-Karten rein. So wie das Deck jetzt in dieser Form ist, ist es vielleicht ein bisschen zwischen diesen beiden Strategien hin und her gezogen. Warum ich zur ersteren rate? Die meisten Kreaturen, die wir spielen, haben schon von sich aus einen großen Hintern. Einen größeren Hintern als Angriffskraft. Das ist irgendwie ganz spannend zu sehen. Zum Beispiel die Arakocra Sneak ist halt eine 1-4. Und das ist bei den meisten Kreaturen, die mit diesen Venture oder mit der Initiative-Mechanik arbeiten, so. Dementsprechend brauchen die gar nicht so viel krasse Unterstützung, weil unser Commander macht das ja schon. Dementsprechend würde ich eher auf dieses Blink-Theme gehen. Und da ist Azorius halt auch einfach verdammt gut drin. Und was würde ich dann stattdessen nehmen? Reinnehmen, mehr Draw. So viele Kartenziehmöglichkeiten, wie es nur geht, reinpacken, denn ihr wollt an eure Initiative und an eure Venture-Karten kommen. Und das ist die beste Möglichkeit dafür. Insgesamt kostet das Deck knapp 27,62 € für die Karten an sich, 38 €, wenn man es halt insgesamt mit Versand durch den Shopping Wizard jagt. Die teuerste Karte ist der Teleportation Circle für 2,50 €. Und zwei andere Karten, die ich noch nicht erwähnt habe, sind die zwei teuersten. Sind nämlich Propaganda und Ghostly Prison. Propaganda kostet 2,49 €, glaube ich, und Ghostly Prison knapp 1,90 €. Der Grund, warum diese Karten drin sind, ist relativ einfach. Die Initiative wird einem weggenommen, wenn man angegriffen wird und wenn eine Kreatur durchkommt. Dementsprechend spielen wir diese beiden Karten, die verhindern, dass Kreaturen uns angreifen. So einfach kann es manchmal sein. Beim nächsten Mal wollen wir uns mit Golgari beschäftigen. Weil Golgari hat jetzt in diesem Fall hier verloren bei der letzten Abstimmung. Deswegen hatte ich mal Bock, wieder ein grün-schwarzes Deck zu bauen. Die Frage ist aber, welches Theme nehmen wir? Zur Auswahl haben wir Reanimator. Dafür würde ich Old Stickfingers bauen wollen. Old Stickfingers für ein schwarzes, ein grünes und X ist eine legendäre Kreatur, offensichtlich ein Horror für mit Stern als Stärke und Widerstandskraft. Wenn wir Old Stickfinger spielen, decken wir Karten von unserer Bibliothek auf, bis wir X Kreaturenkarten aufgedeckt haben. Wir packen alle Kreaturenkarten, die auf diese Art und Weise aufgedeckt wurden, in den Friedhof und der Rest kommt unter die Bibliothek. Old Stickfingers Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Anzahl an Kreaturenkarten in unserem Friedhof. Das heißt, wenn wir Old Stickfingers für 6 Mana sprechen, 4 X und ein Schwarz, ein Grün, dann werden Karten von oben der Bibliothek ausgedeckt, bis wir 4 Kreaturenkarten haben und die kommen in den Friedhof. Ich bin mir relativ sicher, dass man irgendeine Bullshit-Kombo damit machen kann, wenn man nur eine bestimmte Anzahl von Kreaturen im Deck überhaupt hat und die dann in den Friedhof schmeißt. Das machen wir hier nicht. Na, wir bauen ein ganz normales, ganz solides Golgari Reanimator Deck. Ich habe aber das Gefühl, na, mal sehen, ob ich meine Community, hört sich komisch an, richtig einschätze, dass Golgari Super Friends vielleicht cooler klingt. Denn die Alternative wäre Karth the Lion. 2 farblos, ein Schwarz, ein Grün, 3,5. Wenn Karth the Lion ins Spielfeld kommt oder ein Planeswalker, den wir kontrollieren, stirbt, können wir uns die obersten 7 Karten unserer Bibliothek angucken. Wir können eine Planeswalker-Karte davon vorzeigen und auf die Hand nehmen. Der Rest kommt unter die Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge. Planeswalker-Fähigkeiten, die Loyalitätsfähigkeiten, die wir aktivieren, kosten ein zusätzliches +1 zum Aktivieren. Sollte also auf dem Planeswalker eine +1 stehen, ist es eine +2. Eine -1 wird dazu eine 0 und so weiter und so fort. Ich glaube, das Thema sollte klar sein. Um ehrlich zu sein, ich habe null Ahnung, ob das in irgendeiner Form möglich ist, das Ding auf einem Budget zu bauen. Aber wenn ihr es wollt, ich werde es versuchen. Die Abstimmung findet ihr wie immer auf den üblichen Kanälen, in erster Linie auf dem Discord-Server der Podriders. Den Link ist in den Shownotes. Und sollte die Möglichkeit bestehen, könnt ihr auch bei Spotify abstimmen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch einen schönen Tag.